NDR Info. Norddeutschland.
Aus Hamburg jetzt mit Christopher Gaube. Einen guten Samstagvormittag Ihnen. Wir schauen nach Schleswig-Holstein. Mehr als die Hälfte der Menschen dort ist unzufrieden mit dem Zustand der Sportanlagen im Land. Boden, Heizung, Sanitär oder Ausstattung sind oft alt und marode. Etwa 1000 Sportstätten sind sanierungsbedürftig. Das Problem: Ende des Jahres läuft auch noch die sogenannte Sportförderrichtlinie der Landesregierung in Schleswig-Holstein aus und damit auch die Förderungen, um die Sportanlagen zu sanieren. Marleen Hildebrand hat sich in Bad Oldesloe umgehört.
Die Fassade der alten Halle aus den 50ern hat Risse. Zum Tischtennisspielen ist die Halle eigentlich zu klein, der Boden schlecht, die Sonne scheint auf die Tischtennisplatten, Spieler werden geblendet. Jalousien gibt es nicht. Alles andere als optimal, sagt Trainer Stefan Gehl.
Wenn die Eltern zum ersten Mal mit den Kindern hierher kommen und die Halle nicht kennen, dann gucken sie schon ein bisschen komisch.
Doch sie können noch trainieren. Andere Sportarten des Vereins haben größere Probleme. Das Schwimmbad der Stadt wird gerade saniert. Nicht zum ersten Mal, denn es ist aus den 70ern. 16 Vereine und 7 Schulen sind davon betroffen. Auch für die Wettkampfschwimmer wie Lara fällt derzeit das Training aus.
Also zu Hause habe ich so ein paar Hanteln. Es bringt zwar nicht so viel, aber es ist wenigstens etwas. Ich gehe auch manchmal ins Fitnessstudio, da haben Papa mich extra angemeldet. Und ich habe es probiert mit dem Laufen, aber es ist eher nicht so meins.
Hinzu kommt, dass die Stormannhalle, die größte im Kreis, ein Brandschutzproblem hat. Auch hier kann man seit über einem Jahr nicht trainieren. Einige Sportarten konnten in kleinere Hallen ausweichen. Doch beim Eltern-Kind-Turnen gibt es nun lange Wartelisten. Alle Fußballturniere sind abgesagt. Das hat Folgen, sagt die Vorsitzende Gudrun Pfandrey.
Wir haben vorsichtige Schätzungen für das Jahr 2024, dass wir mit einem Einnahmeverlust von ungefähr 25.000 Euro rechnen werden. Da sind die Eintritte bzw. die fehlenden Eintritte und Austritte eigentlich noch gar nicht berücksichtigt, weil wir das erst im nächsten Jahr auswerten können.
Die Mehrzahl der Sportstätten liegt in kommunaler Hand. Das Land förderte sie in den letzten Jahren mit 54 Millionen Euro. Doch damit ist Ende des Jahres Schluss.
Und so wie den Sportlern in Bad Oldesloe geht es vielen anderen bei uns im Norden, aber auch in ganz Deutschland. Sie trainieren und messen sich unter teilweise widrigen Bedingungen. Ja, was müsste jetzt getan werden und welche Auswirkungen hat das auf den Sport, die schlechten Zustände? Ich habe mit Christian Siegel gesprochen. Er ist beim Deutschen Olympischen Sportbund verantwortlich für die Sportentwicklung und im Speziellen für die Themen Sportstätten und Umwelt. Ist denn das Beispiel im Beitrag jetzt eher ein Einzelfall oder sind solche Zustände gang und gäbe?
Nein, das ist definitiv und leider kein Einzelfall. Der Zustand der Sportstätte in Bad Oldesloe zeigt ein Problem auf, das Bürgerinnen und Bürger in ganz Deutschland täglich sehen. Unsere öffentliche Infrastruktur leidet unter einem enormen Substanzverlust und Sportstätten gehören zu Bereichen mit dem höchsten Investitionsbedarf. Sportstätten und Räume sind aber ein ganz wichtiges Stück Lebensqualität in Deutschland. Sie sind Grundlage für den Breiten- und Leistungssport, für den Schulsport und die Ausbildung von Sportlehrerinnen und Sportlehrern an Hochschulen. Darüber hinaus sind sie wichtige Orte für Bildung, Gesundheit, Integration, Inklusion und auch für die Förderung der Demokratie.
Wir haben es ja in Bad Oldesloe jetzt genau gehört, dass dort die Gebäudesubstanz nicht passt, dass dort die Sportstätten gar nicht mal unbedingt an den Sport angepasst sind, der dort betrieben wird. Also da fehlen Rollos für die Tischtennisspieler. Wie ist es denn ganz allgemein um die Sportstätten in Deutschland bestellt?
Die Sportinfrastruktur bei Ihnen im Norden und in der gesamten Bundesrepublik befindet sich in einem alarmierenden Zustand, der seit vielen Jahren dringendes Handeln erfordert. Wir müssen zudem feststellen, dass die überwiegende Zahl der aktuell genutzten, zum größten Teil normierten Sportinfrastruktur im Zuge der goldenen Pläne zwischen 1960, 1975 sowie dann zwischen 1976 und 1992 entstanden ist. Und diese klassischen Sportstätten werden den heutigen Sportbedürfnissen in einer modernen Gesellschaft nur noch teilweise gerecht.
Ja, Sie haben ganz viele Zahlen jetzt schon genannt. Wenn wir mal über den Sanierungsbedarf sprechen, kann man da auch eine Zahl nennen? Kann man das beziffern, wie hoch da der Sanierungsstau ist?
Ja, der Sanierungsbedarf von Sportstätten in Deutschland beträgt über alle Eigentümergruppen und Anlagentypen hinweg nach Zahlen von 2018 rund 31 Milliarden Euro. Hier sind aber die Dekarbonisierungs- bzw. Modernisierungskosten noch gar nicht mit eingerechnet.
Was meinen Sie genau, wenn Sie sagen Dekarbonisierungskosten?
Ja, ich hatte ja gerade eben gesagt, dass die Sportstätten in den 1960er, 1970er Jahren gebaut wurden. Und hier wurde häufig mit Öl und Gas noch gebaut. Und deswegen aufgrund der Klimaschutzziele der Bundesregierung haben wir hier großes Potenzial, PV-Anlagen zu bauen oder regenerative Techniken zu nutzen. Die Höhe des Sanierungsstands liegt aktuell deutlich höher. Dies ist in der sehr hohen Inflation, in den steigenden Baupreisen und veränderte Anforderungen an Sportstätten begründet. Daher ist eine mehrjährige Sanierungsoffensive dringend notwendig.
Ja, wenn Sie sagen, Sie vom Deutschen Olympischen Sportbund fordern das gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden, sehen Sie also die Verantwortung der Modernisierung, der Instandsetzung der Sportstätten eher beim Bund oder wo, an wen wenden Sie sich da ganz konkret?
Infolge von Krisen drohen viele Kommunen in finanzielle Notlagen zu geraten. In einer, ich sag mal, solchen Stresssituation neigen die Haushaltsausschüsse dazu, insbesondere bei den freiwilligen Leistungen, und Sport ist in den Kommunen eine freiwillige Leistung, und investiven Maßnahmen, Kürzungen vorzunehmen. Und diese Gefahr gilt auch und hier insbesondere für die Finanzierung von Sportstätten und Räumen. Und angesichts des erheblichen Sanierungs- und Modernisierungsbedarfs ist neben den Ländern zunehmend auch der Bund gefordert, die Kommunen bei der Entwicklung moderner, bedarfsgerechter und nachhaltiger Sportstätten und Räume finanziell zu unterstützen. Und nach unserer Meinung sollte die Bundesregierung daher ein kraftvolles und mehrjähriges Sportstätteninvestitionsprogramm auflegen und somit einen unverzichtbaren Beitrag für ein mehr an Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes leisten.
Sagt Christian Siegel, verantwortlich für die Sportentwicklung beim Deutschen Olympischen Sportbund. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und damit jetzt genau 10:22. Die sogenannte Blaue Moschee steht in Hamburg in bester Lage in unmittelbarer Nähe zur Außenalster. Sie gilt als europäisches Zentrum der Schiiten, also der zweitgrößten muslimischen Strömung. Im Juli dieses Jahres fuhren dann allerdings ziemlich viele Beamte vor, denn Bundesinnenministerin Faeser hat das IZH, das Islamische Zentrum Hamburg, wegen enger Verbindungen zum iranischen Regime verboten. Jetzt läuft die Debatte darüber, wie es denn für die Blaue Moschee in Hamburg weitergehen kann. Caroline Fromm hat sich umgehört.
Als das für Muslime wichtige Freitagsgebet beginnt, schaltet der Gärtner am Grundstück auf der anderen Straßenseite seinen Rasentrimmer an. Auf dem Bürgersteig gegenüber der blauen Imam Ali Moschee stellen sich immer mehr Menschen in 7er- und 8er-Reihen nebeneinander, legen ihre Gebetsteppiche auf den Boden, ziehen die Schuhe aus und setzen sich. In der Moschee beten können sie nicht, denn seit dem Verbot sind ihre Türen verschlossen.
Ja, wenn sie eine Kirche haben, und aber sie wollten in ihre Kirche so beten, aber sie werden verbannt. Wie ist, was für ein Gefühl?
Was machen wir, wenn da jetzt schneit? Was machen wir, wenn es regnet? Man kann uns die Moschee doch nicht einfach wegnehmen, ohne Begründung.
Die Gemeindemitglieder der schiitischen Moschee haben unterschiedliche Hintergründe. Deutsche Konvertiten, Menschen aus dem Irak, Afghanistan, Aserbaidschan und natürlich auch Iranstämmige beten gemeinsam. Ihr Gefühl, sie haben ihr religiöses Zuhause verloren. Denn das Bundesinnenministerium hatte das Gotteshaus beschlagnahmt, zusammen mit dem Verbot des Islamischen Zentrums Hamburg, kurz IZH. Die Leitung des Vereins soll eine demokratiefeindliche, antisemitische Ideologie des iranischen Regimes verbreitet haben und eine extremistische Organisation sein. Die Führung des IZH ist mittlerweile ausgereist. Gegen das Verbotsverfahren haben sie aber noch Klage eingereicht. Die schiitischen Muslime fragen sich derweil, wie wird es weitergehen mit ihrem Gotteshaus? Mohammed Zolfagari hat nicht im IZH gebetet. Der junge schiitische Imam gehört dem traditionellen Schiitentum an. Trennung von Politik und Religion ist für Zolfagari wichtig.
Wir betrachten dieses Haus als ein schiitisches Gotteshaus, nicht ein iranisches Gotteshaus.
Er wünscht sich eine schnelle Wiedereröffnung. In Zukunft unabhängig von politischer Einflussnahme, sagt er. Jetzt, wo die Türen zu sind, könnte man einen neuen Verein gründen, schlägt er vor.
Und wir möchten, dass der Staat mit uns ins Gespräch kommt und mit unserem Großgelehrtentum, damit wir gemeinsam eine Lösung finden.
Der große Ayatollah al-Sistani, von dem er hier redet, gilt als religiöse Oberinstanz. Der konservative Schiit sitzt im Irak und tritt für eine Trennung von Staat und Religion ein. Anders als Irans Führer Ali Khamenei, dem das IZH unterstanden haben soll. Vor wenigen Tagen hat sich ein neues Aktionskomitee zu Wort gemeldet. Sie organisieren auch das Gebet vor der Moschee und fordern, das Gebäude zu den Gebetszeiten zu öffnen. Auch der Rat der Islamischen Gemeinschaften Hamburg, die Schura, bietet sich als Vermittler an zwischen Schiiten, Politik und Gesellschaft. Denn es reiche nicht, Forderungen zu stellen. Man müsse sie auch kommunizieren und später umsetzen können, sagt Vorstand Fatih Yildiz.
Jetzt, wo es keine Stimme gibt und keine Vertretung gibt, es ganz, ganz wilde Ansprüche gibt, wo also Kulturzentrum oder auch eine Gedenkstätte.
So wollen Exil-Iraner die Moschee in eine Gedenkstätte für die vor 2 Jahren von der iranischen Sittenpolizei getötete Jina Mahsa Amini umwandeln. Andere wünschen sich ein Kulturzentrum.
Wir möchten aber, dass die Kirche im Dorf bzw. die Moschee in Hamburg bleibt als Gebetsstätte. Das ist unser erstes Anliegen.
Für Yildiz stellt sich anschließend die Frage, wer ist politisch unbedenklich und hat Personal und Struktur, ein so großes Haus zu übernehmen? Ein offener Dialog mit Muslimen, Politik und Gesellschaft soll das klären.
Und soweit die Themen aus Norddeutschland.